Hinter die Kulissen zu blicken und Menschen kennenzulernen, die die Zukunft der Hansestadt gestalten. Das ist die Idee von Komplizen für die Zukunft. Was bewegt die Stadt? Der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Die VHS öffnet die Türen zu wichtigen Hamburger Institutionen, Unternehmen, Einrichtungen und Projekten. Dieser Abendblatt-Podcast bringt Ihnen Menschen, die Hamburgs Zukunft mitgestalten, direkt ins Ohr.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Komplizen für die Zukunft. Mein Name ist Bernd Röttger und mir gegenüber im virtuellen Podcast-Studio sitzt Sascha Tegtmeier. Er ist stellvertretender Geschäftsführer des Landesbetriebs für Geoinformation und Vermessung. Herzlich willkommen, Herr Tegtmeier.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf den Austausch.
Wir sprechen heute über einen Komplizen für die Zukunft, den wahrscheinlich viele Hamburgerinnen und Hamburger nicht kennen, nämlich das Geokompetenzzentrum, das ein Teil des Landesbetriebs ist. Und ja, und was machen Sie? Was macht das Geokompetenzzentrum? Warum ist das wichtig als Komplize für Hamburgs Zukunft,
Herr Tegtmeier? Ja. Ich sag mal, der Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung ist so ein bisschen dreigeteilt. Ne? Wir sind dazu da, Daten zu erfassen. Wir sind auch dazu da, Daten zu verarbeiten und zu analysieren. Und Daten bereitstellen tun wir auch. Und dieses Daten bereitstellen, das ist so die Hauptaufgabe im Geokompetenzzentrum. Da kümmern wir uns um die Urban Data Plattform Hamburg, die städtische Datendrehscheibe, in der wir halt Daten aus ganz, ganz vielen verschiedenen Fachbereichen der Stadt zusammenführen und einfach nutzbar für ganz, ganz viele verschiedene Anwendungsfälle bereitstellen.
Vielleicht versuchen wir das nochmal so ein Ticken konkreter zu machen. Was sind das? Was sind das für Daten? Was kann das sein alles? Also um es mal ganz konkret zu machen, was finde ich da?
Ja, also ich fange dann auch wieder mal mit den Daten vom Landesbetrieb an. Das sind einmal so die Basisdaten, ne? Topografische Karten, das Liegenschaftskataster, Luftbilder, die man sozusagen in Geoportalen nutzen kann, die auch zum Beispiel Google Maps nachnutzt und andere auch, die aber auch in verschiedenen Fachverfahren der Stadt mitgenutzt werden. Dann gibt es auch ganz, ganz viele Fachdaten, ob das jetzt Daten sind, die dann im Schulinformationssystem zu finden sind, also die Schulstandorte, Kita-Stadtplan, die Bäume der Stadt, die Straßenbäume, die Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, alles, was mit Stadtentwicklung zu tun hat, ist dabei und geht rüber bis in den Bereich Mobilität, Verkehr, Gesundheit. Also wirklich bunt gemischt aus allen möglichen Bereichen und für ganz, ganz viele verschiedene Anwendungsfälle.
Also die Grundidee ist sozusagen, dass Sie eine Plattform bieten, in der quasi alle Geodaten, sage ich jetzt mal so, relevanten Daten, der Stadt versammelt sind und recherchierbar sind, oder? Also finde ich da in An- und Abführung alle Bäume, alle Brücken, alle, keine Ahnung, was auch immer es gibt.
Ja, das stimmt, das ist die Grundidee und das ist einmal verbunden natürlich mit dem gesetzlichen Auftrag, den wir haben. Deswegen machen wir das auch schon länger ist auch beim Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung beheimatet, weil es eben mit den Geodaten gestartet ist. Mittlerweile reden wir nur noch von urbanen Daten und da sind auch manchmal Daten dabei, die gar nicht, offensichtlich Geodaten sind, aber trotzdem irgendwie dazugehören. Also alle Daten, die man irgendwie braucht, um so eine Stadt zu managen eigentlich. Und damit jetzt nicht einmal innerhalb der Verwaltung die ganzen Einzelsysteme untereinander Daten austauschen müssen, ganz kompliziert mit ganz unterschiedlichen Formaten und vielleicht auch unterschiedlichen Rahmenbedingungen, ist es eben diese Idee, und das ist auch nicht nur in Hamburg so, sondern auch in anderen Städten in Deutschland und der Welt, dass man eben guckt, dass man so ein ganzheitliches Datenmanagement für eine Stadt aufbaut, die übrigens auch verbunden ist mit dem Umland, mit der Metropole. In Hamburg zum Beispiel gibt es auch eine Kooperation in der Richtung. Und versuchen wir, dass die Daten eben so zugänglich gemacht werden, dass sie, mehrfach nutzbar sind. Die werden zwar für einen gesetzlichen Zweck meistens erhoben, aber solange das rechtlich und technisch möglich ist, sollen die Daten auch anderweitig nutzbar gemacht werden. Und das ist so ein bisschen mit diesem ganzheitlichen Datenmanagement gemeint. Mehrfachnutzung von Daten, nochmal Mehrwerte generieren Am Ende, und das ist so ein bisschen das Endziel, spricht man ja oft heutzutage von digitalen Zwillingen der Stadt, die man erstellt. Und die brauchen quasi ein Betriebssystem, so kann man das vielleicht sagen. Und dieses Betriebssystem ist eben diese urbane Datenplattform, die wir hier haben und weiterentwickeln, sowohl inhaltlich als auch technologisch.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn wir jetzt mal über Größenordnung sprechen? Dann spricht man ja bei der eigentlichen Stadt Hamburg von einer Fläche, von einer Einwohnerzahl. Wie muss ich mir das bei dem digitalen Zwilling vorstellen? Wie viele Daten sind da drin in dieser digitalen Stadt?
Ja, ich würd gleich später noch ein bisschen was zum digitalen Zwilling erzählen oder zu der Idee und Konzept von dem. Wenn wir jetzt erstmal über die Anzahl an Datensätzen in dieser Data-Plattform reden, dann ist es ganz gut zu wissen, dass wir auch nebenbei tatsächlich eine Webseite dazu haben, urbandataplattform.hamburg, und da kann man auch ein Cockpit finden, ein Dashboard, auf dem wir tatsächlich im Internet tagtäglich bereitstellen, was es an Daten in der Datenplattform gibt, wie viele Zugriffe es da gibt, wie viele Institutionen da mitmachen und was so die Top 10 Datensätze des Monats sind. Und mittlerweile haben wir fast 600 Datensätze dort verankert von über 40 verschiedenen Institutionen in Hamburg. Also es ist auch nicht nur die Verwaltung, das sind auch öffentliche Unternehmen oder teilweise auch Privatunternehmen, die Daten beisteuern, wie zum Beispiel die hamburgischen Musikclubs mit dem Clubkataster. Auch das hat da mal Relevanz für Stadtmanagement. Aha. Und ja, geht es um Kulturraumschutz am Ende zum Beispiel. Und aber das ist für uns wichtig. Einmal, wie viel machen überhaupt mit? Weil dadurch wird sozusagen die Vernetzung immer besser. Und diese 600 Datensätze, da kommen, ich sag mal, jedes Jahr so um die 50 dazu. Und wir sagen dann immer so, wir können so im Schnitt ein Datensilo, ja, pro Woche öffnen, die Daten befreien und dann eben Daten zur Mehrfachnutzung anderen bereitstellen. Und ja, andere Zahl ist vielleicht so, wie viel Zugriffe haben die ganzen Datensätze, und da sind wir im Schnitt so bei 1 Milliarde Zugriffe pro Jahr auf die Daten.
1 Milliarde Zugriffe pro Jahr.
Genau.
Das ist eine sehr stolze Zahl, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Wie muss man sich diese Dataplattform. Hamburg hatten Sie gesagt?
Urban Data Plattform.
Urban Data Plattform, genau. Mhm. Die ist öffentlich zugänglich, kann jeder sich angucken. Also nachdem der Podcast zu Ende gehört wird, kann man da mal nachschauen, was man dort alles findet. Ja. Sie hatten gerade schon ein ungewöhnliches Beispiel, sicherlich mit den Clubs genannt, die man vielleicht nicht unbedingt erwartet. Was sind so weitere, ja, ungewöhnliche Datensätze, die dort versammelt sind?
Ja, also vielleicht so technologisch für uns sehr anspruchsvolle und ungewöhnliche Datensätze sind oft die Echtzeitdaten. Also zum Beispiel ist es so, dass wir einen Großteil der Hamburger Ampelsignale auch tatsächlich in Echtzeit, das heißt so bis mit einer Latenz von bis zu 3 Sekunden, auch als Datenstrom veröffentlichen. Also dass ich weiß, welche Ampel grün, gelb, rot gerade ist und ob da jetzt gerade die Busanforderungsspur angefordert wurde oder der Taster an der Ampel. Das ist alles frei zugänglich und war für uns auch eine große Herausforderung, ist aber dann halt Grundlage auch für ganz viele spannende andere Projekte. Also man kann auf der Basis zum Beispiel eine grüne Welle im Navigationssystem im Auto berechnen oder was eben gerade als städtisches Projekt auch gemacht wird mit der PrioBike-App beispielsweise, die man gerade noch testen kann. Ja, die wird dazu genutzt, oder die Daten werden dazu genutzt, dass der Fahrradverkehr in Hamburg flüssiger gemacht werden soll, dass man als Fahrradfahrer, Fahrradfahrerin Vorschläge bekommt, in welcher Geschwindigkeit man zu fahren hat, um die nächste grüne Ampel zu erreichen und dann einfacher durch den Stadtverkehr zu kommen. Und gleichzeitig sammelt man danach anonymisiert wieder Daten ein, um danach auch wieder, sag ich mal, die Verkehrsschaltung auch für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer zu verbessern. Und das ist so ein Wechselspiel am Ende. Das ist vielleicht so ein weiteres Beispiel, was man vielleicht nicht unbedingt kennt oder weiß oder auch im Alltag braucht. Anderer Datensatz, der gerade so ein bisschen in diesem Monat jedenfalls auf Top 1 neben unseren topografischen Karten, die immer im Hintergrund sind, ist die Starkregen-Gefahrenkarte. Mhm. Ist vielleicht nicht ungewöhnlich, aber etwas, was immer sehr großes Interesse erzeugt, gerade dann, wenn solche Starkregenereignisse auftreten. Und die hatten wir in letzter Zeit ja auch wieder. Und das ist ein Datensatz, den man sich da anschauen kann, also wo simuliert wird, ja, wo es zu Überschwemmungen kommen kann, eben bei entsprechenden Ereignissen. Und das ist sehr gut dokumentiert und beschrieben, aber auch von der Fachlichkeit. Da muss man sich manchmal ein bisschen reindenken und sich die Daten besser anschauen, um die zu verstehen. Aber gerade wenn man da selber irgendwo in Hamburg unterwegs ist und mal nachgucken will, wie es bei einem zu Hause vor der Tür in einer Straße aussieht, ist zum Beispiel auch ganz spannend. Ne?
Naja, das ist sozusagen das eine, aber das andere ist sicherlich auch sozusagen, und da gucken wir dann vielleicht so ein bisschen weiter in die Zukunft, dass die Daten wahrscheinlich ja dann auch genutzt werden, um für weitere Stadtplanung, für die Planung von weiteren Bauprojekten, was muss ich vielleicht dann ja auch berücksichtigen, wenn ich in so einem Gebiet, was vielleicht betroffen ist, bauen möchte, dann gibt es vielleicht gewisse Vorsichtsmaßnahmen, die man dort ergreifen sollte oder dass man nicht mehr versiegelt oder was auch immer.
Ja, das ist ja auch das, wo wir mit digitalen Zwillingen hinkommen, dass man einfach den aktuellen Stand der Stadt darstellt, ne, auch mit so einem, was wir auch haben, einem sehr ausgeprägten dreidimensionellen Stadtmodell der Gebäude und auch der Geländeoberfläche, des Geländemodells und gleichzeitig aber auch immer mehr Werkzeuge bereitstellen und bereitstellen wollen, die es eben auch einfach möglich machen, solche Simulationen und Vorhersagemodelle in die Arbeit einzubringen. Ob das jetzt Starkregen ist, da ist dann auch ein entsprechendes Modell dahinter, Simulationsmodell. Aber was zum Beispiel auch jede Bürgerin, jeder Bürger jetzt schon machen kann, im Geoportal Hamburg, wenn man da in die 3D-Ansicht schaltet, und das ist auch frei zugänglich im Internet, dann kann man da auch zum Beispiel Schattensimulationen jetzt machen. Und wird auch nicht mehr lange dauern, denke ich. Dann gibt es da Funktionalitäten, wo man geplante Gebäude, und das machen wir jetzt schon sozusagen innerhalb der Stadtverwaltung, wo man eben geplante Gebäude sozusagen in die bestehende Umgebung einbettet und dann verschiedenartige Simulationen machen kann. Wie gesagt, Schatten ist das eine und das sind, mit Wind und Hitze oder Lärm verhält es sich da genauso. Und je besser wir unsere Stadt kennen, umso besser können wir nachher auch Entscheidungen für die Zukunft treffen. Das ist so ein bisschen eigentlich dann die Hauptaufgabe hinter der ganzen Geschichte.
Ich erinnere mich, ich habe, das ist aber schon länger her mal so eine Geschichte gemacht, da ging es halt auch um Stadtklima und da ging es genau sozusagen beim Thema Hamburg um Wind, sozusagen, der ja durchaus entlang der Elbe irgendwie nicht unwesentlich ist. Und da wurde dann damals noch versucht, das anhand von einem ja wirklich physischen Modell zu simulieren, was sie jetzt im Grunde genommen alles im Digitalen machen. Damals hat man noch versucht, die Stadt, also Teile zumindest nachzubauen, um dann wirklich mit einem Gebläse das zu simulieren. Da sind wir dann doch dann mittlerweile etliche Schritte weiter, um das mal so zu sagen.
Ja, aber es ist wie in der Industrie. Da ist man auch angefangen mit Modellen von Autos, die man sozusagen durch den Windkanal so geschickt hat. Und da ist mittlerweile auch, dass man digital arbeitet. Da redet man auch von digitalen Zwillingen und das macht man eben jetzt im städtischen Kontext auch und sagt dann eben, das sind digitale urbane Zwillinge. Und da gibt es aber auch verschiedene Artige. Ich habe ja gerade schon gesagt, es wäre ganz gut, wenn wir da nochmal reingucken, weil es dann eben nicht nur den einen Zwilling der Stadt gibt, sondern weil die Stadt so komplex ist, schauen wir dann schon auf so verschiedene Fachdisziplinen und sagen, okay, es gibt einen Mobilitätszwilling und wie Sie sagten, es gibt halt auch einen Klimazwilling. Es gibt auch einen Zwilling der, was ich, sozialen Stadt, der Stadtentwicklung, der geplanten Stadt. Die kann man auch vernetzen und die haben auch teilweise Daten, die sich immer wiederholen. Gerade unsere Geobasisinformationen, die wir bereitstellen, die da sagen wir, da gibt es den Geobasis-Zwilling als Referenz für die anderen Zwillinge. Und ja, so ist es so, dass wir uns da immer weiter vernetzen. Dahinter steckt aber auch für mich wieder die Idee, dass man einfach dieses Datenmanagement einfach ganzheitlicher denkt und man hat so sonst seine Behördenwelt mit den verschiedenen Fachbehörden, aber am Ende funktionieren wir in so einer smarten Stadt oder Smart City, wie man das heute so schön immer sagt, so, dass es das vernetzte Arbeiten am Ende immer mehr ist. Man eben mit Mobilitätsdaten natürlich, da braucht man auch genauso gut Umweltinformationen und andersrum auch, die beeinflussen sich gegenseitig und da hört man dann nicht an der Behördengrenze auf, sondern dann geht es darum, Daten zu teilen und dann aus dem gesamten Datenschatz, den wir haben, das Beste zu machen.
Also einerseits natürlich zwischen den Behörden, aber auch, wie gesagt, mit Privatfirmen, aber dann auch über die Landesgrenzen im Zweifel hinaus.
Ja, genau. Also ja, durch das Transparenzgesetz haben wir eben sowieso einen Großteil dieser Datensätze als Open Data zur Verfügung und die Daten werden anonym bereitgestellt, deswegen wissen wir gar nicht, wer die Daten alle benutzt, aber eben gerade, habe ich ja gesagt, die Zugriffe, die 1 Milliarde, die teilt sich schon so auf, dass, ich sag mal, 60% eher von außen kommen, aus dem Internet. Und wir wissen auch von einigen Unternehmen, dass sie natürlich unsere Daten mitnutzen. Ob das jetzt so Navigationsanbieter sind für Autos oder andere, das verteilt sich dann sehr breit. Und ich glaube auch, dass das volkswirtschaftlich totalen Sinn macht, dass wir da so vorgehen in der Stadt Hamburg. Das gibt ein gutes Innovationsökosystem.
Also es ist in der Tat so, dass sozusagen die von Ihnen vorhin genannten Daten, also sprich diese Ampelphasen, um mal ein Beispiel nur zu nennen, dass die in der Tat auch wirklich in Navigationssystemen Einfluss, also da reinlaufen und die mitsteuern oder mitbewegen, sage ich es mal so.
Ja, die Ampelphasen sind noch recht neu. Das wissen wir nicht hundertprozentig. Das ist so, dass wir eben mit dieser App auch selber als Stadt dafür sorgen, die natürlich aber auch mit entsprechenden Partnern aus der Wirtschaft gemeinsam vorangetrieben wird. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass eine Menge an Datensätze gibt. Zum Beispiel gibt es auch Verkehrszählkameras, die anonymisiert Verkehr zählen über Wärmebild. Und diese Daten liefern alle 5 Minuten ein ziemlich exaktes Bild von den verschiedenen Ampelkreuzungen in Hamburg. Und das sind halt Daten, die wirklich auch genutzt werden, um dann anderswo die Verkehrslagen noch zu optimieren, die Daten, die andere in der Wirtschaft sozusagen dann nutzen aus dem Navigationsbereich. Ja.
Wenn das sozusagen diese kleinen schwarzen, runden Kameras, die auf diesen Ampelanlagen angebracht sind?
Genau, das sind die kleinen Kugeln.
Ja.
Und die erzeugen diese schwarz-weiß Wärmebildkameras, wo dann eben auch datenschutzmäßig keine Gesichter oder sonst was erkannt werden kann, auch vom Datenschutz so abgenommen. Und am Ende ist es auch so, dass dieses Kamerabild nur sozusagen in der Kamera entsteht und die Software sozusagen in der Ampel mitläuft, um daraus dann die Verkehrsteilnehmer zu zählen. Und wir bekommen hier in die Plattform dann einfach die einfachen Zahlen, die nackten Zahlen, sage ich mal, alle 5 Minuten, die Aggregatswerte. Und da gibt es welche halt für den motorisierten Verkehr auf der Straße. Es gibt auch solche Fahrradzählkameras verteilt in der Stadt, so dass man eigentlich schon ein sehr gutes Bild hat, wie sich der Verkehr in der Stadt entwickelt. Und auch diese Daten selber sind im Geoportal oder im Verkehrsportal der Stadt abrufbar. Man kann sich auch eine Historie angucken der Datensätze. Da kann man schon sehr einfach sehen, dass es an der Alster in der Woche anders aussieht wie am Wochenende und andere Dinge. Aber auch das wird natürlich benutzt, um das Verkehrsmodell in Hamburg zu verbessern und dann eben auch den Verkehr, die Verkehrsplanung nachher dann einfacher zu machen. Weil vorher gab es Handzählungen einmal im Jahr. Jetzt zählen wir an Hunderten von Verkehrszählstellen den Verkehr. Und da kann man sich vorstellen, dass es schon auch noch eine bessere Datenlage am Ende ist, dann auf der Basis da weiter zu planen.
Absolut. Das läute ich ja total ein, dass sozusagen so eine einmalige Zählung ein ganz anderes Bild ja ist, eher ein Zufallstreffer im Vergleich. Aber da habe ich ja wieder was dazugelernt, was diese kleinen schwarzen Kugeln auf den Ampelmasten so machen und dass sie gar keine Fotos machen. Das ist auch schon mal sehr, sehr interessant. Wie kommt man dazu? Also Sie sind, was ist sozusagen Ihre Genese oder was machen auch Ihre Mitarbeiter? Sind das sozusagen alles Datenexperten? Kommen die aus der Vermessung oder wie setzt sich das sozusagen zusammen und wie viele Menschen arbeiten in dem Kompetenzzentrum? Oder?
Ja, also im Landesbetrieb insgesamt arbeiten so 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und davon knapp 100 im Geokompetenzzentrum. Und also unsere Genese ist schon auch insgesamt, dass wir da hauptsächlich Geodätinnen und Geodäten haben, also Vermesserinnen und Vermesser. Über die letzten Jahre ist es aber auch schon so gekommen und da bin ich selber ein Beispiel. Ich bin sozusagen Geoinformatiker, quasi so eine Brückenwissenschaft zwischen der Informatik und den ganzen Geowissenschaften. Das ist vielleicht auch gerade das Typische, dass es hier darum geht, dass wir auch versuchen, die verschiedenen Fachdisziplinen, die es so gibt, die Daten, die uns zugeliefert werden, zumindest zu verstehen und dass wir das in Technologie umsetzen können, was es da an Anforderungen und Bedarfen gibt. Und so ist da mittlerweile auch, ist bei uns bunter geworden, neben dem Vermessungsbereich ist es so, dass wir auch Stadtplanerinnen und Stadtplaner haben, Geografinnen und Geografen oder ja aus dem Umweltbereich, Chemie, Physik, reine Informatik, also Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass auch da die Mischung ganz gut ist, dass wir hier, ja, wir haben zwar alle das Thema Geo als zentrales Thema, aber können uns sozusagen auch mit dem Fachknow-how gegenseitig noch ergänzen und dann eben für alle in der Stadt, ja, ich sag mal, ein besseres Verständnis mitbringen. Das ist ganz, ganz passend. Genau, und so ist es so, dass wir auch mittlerweile auch Entwicklerinnen und Entwickler haben. Also wir haben auch eine eigene Entwicklungsabteilung, das Geoportal für Hamburg, was Geo Online heißt, ist sozusagen etwas, was wir selbst entwickeln auf Basis von Open Source Software und wo es sogar so weit gekommen ist, dass wir ein sehr großes Open Source Projekt selbst draus gemacht haben. Das nennt sich das Masterportal und da viele andere Städte einen ähnlichen Bedarf haben wie Hamburg, haben wir mittlerweile um die 50 Implementierungspartner in Deutschland. Also auch das Geoportal Deutschland basiert auf der gleichen Technologie und es gibt ein paar Bundesbehörden und auch einige Bundesländer. Eigentlich alle großen deutschen Städte nutzen diese gleiche Technologie und arbeiten mit den gleichen Ansätzen. Und wenn der Bund jetzt ein Routing-Modul entwickelt für den öffentlichen Nahverkehr, das hat er gerade getan, dann können wir das in Kürze auch im Geoportal veröffentlichen und müssen das gar nicht selber entwickeln oder entwickeln lassen. Und das ist ganz prima eigentlich, diese Kooperation. Wir müssen nicht alles in den Städten einzeln lösen, sondern machen das in dem Bereich sogar sehr intensiv gemeinsam.
Genau, das hatte ich irgendwie auch bei dem Versuch meiner Vorbereitung auf dieses Gespräch ja entdeckt, dass es da durchaus eine intensive Zusammenarbeit zwischen diversen Bundesländern gibt und auch einen gemeinsamen Katalog, sodass man dann am Ende auch die Datensätze sozusagen über die Hansestadt hinaus durchaus angezeigt bekommen kann. Sie haben das gerade schon erwähnt, dass es sozusagen die Genese ist eigentlich sozusagen, ist Vermessung, ist Geodaten und es kommt immer mehr dazu, was eigentlich dann sozusagen mit dem Ursprung Geoinformation und Vermessung gar nichts mehr zu tun hat, so Umweltdaten. Wie würden Sie das einschätzen? Was kommt da noch? Also kann man sich das vorstellen sozusagen? Was kommt da noch so alles? Was ist da noch so alles denkbar? Was steckt jetzt vielleicht so in den Kinderschuhen, was demnächst sozusagen die ganz große Herausforderung wird? Was gibt es an aktuellen Entwicklungen?
Ich sag mal, Datensätze werden immer dazukommen. Da entwickelt sich immer wieder was Neues und Entschuldigung, gerade auch im Echtzeitdatenumfeld ist es, glaube ich, so, dass wir da eine Menge noch tun können. Allerdings, und das würde ich eher so sehen, haben wir jetzt so einen Stand erreicht, da haben wir eine gute Grundbasis. So, die entwickeln wir weiter, aber diese Grundbasis ist jetzt schon fähig, um digitale Zwillinge in der Stadt abzubilden. Und da schauen wir jetzt auch gerade, dass es auch funktional weitergeht, dass es immer mehr Werkzeuge gibt, um dieses Thema Simulationen, Vorhersagen, einfach nutzbar werden. Und auch die Plattform selber soll in Kürze eine, ja, wir nennen das Urban Model Plattform bekommen, also eine Plattform, wo man dann eben auch solche Simulationen, über die ich gerade geredet habe, nicht nur in so einzelnen Fachsoftwaren dann nutzen kann, sondern wo wir diese Simulation auch ja wieder mehrfach nutzbar anbieten können wollen, so dass man dann eigentlich nicht nur Daten bekommt, so wie jetzt auch, sondern Antworten auf Fragen. So, also so soll sich das Ganze weiterentwickeln. Und wenn man sich so Sachen anguckt wie ChatGPT, ja, auch das ist etwas, an dem wir arbeiten. In Kürze wird es so eine erste Version eines Chatbots geben, der, ich sag mal, die Daten aus der Urban Data Plattform einfacher zugänglich macht, den man dann auch fragen kann, was ich, sag mir doch mal die Altglascontainer in meiner Nähe und wie weit habe ich es denn eigentlich dahin? Das ist so die erste Version und in der nächsten Version, die dann wahrscheinlich auch ähnliche Funktionalitäten hat, wie gesagt, wie man das jetzt aus dem Umfeld erkennt von ChatGPT und Co., kann man dann noch viel mehr auch in den Daten suchen und auch Analysen aus den Daten rausziehen. Also da gehe ich einfach davon aus, dass es auch für nicht geübte Leute, die sich gar nicht so im Geo-Umfeld auskennen, dann einfacher wird, auch mal genau so Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen, um Daten zu vernetzen und so Analysen für die Stadt zu machen. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, dass diese Technologie sozusagen, der Technologiefortschritt gerade so schnell ist. Deswegen ist auch so wichtig, dass wir da dranbleiben, viel ausprobieren und dann auch in die Nutzung bringen hier.
Also im Grunde mal so verkürzt gesagt, könnte man sich vorstellen, also ich möchte ein Haus bauen in, keine Ahnung, ich habe die Adresse und sage, okay, wie sieht es denn da mit Infrastruktur aus? Was habe ich ein Fernwärmenetz in der Nähe, schnelles Internet, was auch immer. Also wahrscheinlich sind die Daten dann irgendwann alle bei Ihnen versammelt.
Die sind da, genau, das ist so. Und den könnte man sogar fragen, ob in welchem Umfang ich denn hier vielleicht bauen könnte, ja, wie viele Geschosse ich bauen kann, wo die Baugrenzen sind, ob vielleicht so ein Plan, den ich habe, genehmigungsfähig wäre, dass man sozusagen das vorher mal abprüfen kann. Also sind auch, ich sag mal, ja, Entwicklungsprojekte, an denen wir eben arbeiten, dass diese ganzen baubeschränkenden Informationen ja in solche Vorprüfung reinkommen. Das wird es dann auch helfen, nachher den Genehmigungsprozess innerhalb der Stadt wieder zu beschleunigen und zu verkürzen. Und dann auch natürlich am Ende ist das halt ein besserer Bürgerservice für alle. Man kann es vorher selber prüfen auf der Basis dieser Daten. Die Einreichung, sage ich mal, für die Baugenehmigung wäre noch qualifizierter als jetzt und könnten noch schneller bearbeitet werden. Hat eine Menge Vorteile, wenn wir da mal hinkommen.
Das klingt absolut faszinierend, so ein bisschen nach, und dabei ist es gar nicht mehr so fern offensichtlich, so ein bisschen nach Zukunftsmusik. Man muss nochmal nachgucken auf der Webseite, was sich da heute schon alles anbietet und was man da alles entdecken kann. Mich würde noch interessieren, wir machen ja den Podcast gemeinsam mit der Hamburger Volkshochschule und bei Ihnen waren ja auch schon Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Volkshochschule zu Gast. Im Rahmen der Reihe Komplizen für die Zukunft, die ja auch eine Veranstaltungsreihe ist. Was gab es da für Fragen und für A's und O's der Teilnehmerinnen, die Sie besucht haben?
Ja, so ein erstes A, was wir auch häufig erleben, ist, ach guck mal, das kenne ich gar nicht und müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen an die eigene Nase packen. Aber wir tun ja auch ein bisschen was dafür, dass das immer weiter bekannter wird. Ist wie so eine Mission, würde ich sagen. Aber die A's und O's sind dann schon auch, ach guck mal, so viele Datensätze gibt es und die gibt es alle, das wusste ich ja gar nicht. Und da muss ich nachgucken, okay, alles klar. Ja, im Geoportal kann ich suchen, wie bei Google, dann kann ich nach dem Datensatz suchen und kann ich mir den anschauen und da geht das ganz einfach. Und da ist es eben auch ganz schnell, dass man die Neugier weckt und man sich dann da schnell auch verliert, was ja eigentlich ganz schön ist. Und da hängt es dann von den Interessen sozusagen der Bürgerinnen und Bürger ab. Die einen fanden die historischen Karten total interessant. Wie sah Hamburg früher aus und heute? Wie hat sich's verändert? Andere fanden eben so Themen wie Starkregen und Klima ganz, ganz spannend. Und da kann man sich sozusagen verschiedene Ebenen zusammen anklicken und die Ansicht sozusagen auch weiterreichen. Es gibt natürlich auch manchmal skeptische Fragen, so was weiß eigentlich Hamburg über mich und ist das mit dem Datenschutz alles so okay? Und das ist auch total legitim und da muss man auch immer auf den Einzelfall gucken, so wie ich das gerade bei den Verkehrszielkameras ja auch erklärt habe, wie das gemacht wird und was da gemacht wird, um nun die Anonymität zu wahren. Nicht, dass da irgendwo Big Brother unterwegs ist. Skepsis, das gibt es natürlich auch. Gibt auch manchmal Anmerkungen wie, na, wenn ihr das alles umsonst rausgibt, dann kann es ja nicht viel wert sein. Ja, also auch diese Stimmen gibt's. Da kann ich immer nur sagen, aber Transparenz, das war damals ja auch der Leitspruch, Transparenz schafft Vertrauen. Und ich glaube auch, dass sogar Datenqualität steigt, indem halt die Daten viel genutzt werden und von außen auch einsichtig ist, was wir selber in der Verwaltung an Daten nutzen. Und ja, nur so kann man dann das Gegenteil beweisen durch entsprechend gute Leistung, glaube ich, am Ende auch und durch die Anschau der Daten. Man kann bei uns sogar in der Liste sehen auf der Webseite der Data-Plattform, welche Daten denn nur intern verfügbar sind. Also ich sage mal nicht, die Daten kann man sich anschauen, aber wie die Datensätze heißen, welche Behörde dafür zuständig ist, auch da gibt es eine Transparenz.
Naja, am Ende ist es ja so, Sie stellen eine Infrastruktur zur Verfügung, wie in früheren Zeiten, meinetwegen Straßen oder eine Beleuchtung in der Stadt, die sozusagen die Stadt attraktiver macht am Ende für die Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch natürlich für Firmen, um hier etwas zu machen. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Was mich gerade noch beschäftigt, ist sozusagen, das sind ja so viele Daten, so viele Zugriffe. Wie muss man sich das vorstellen? Steht da irgendwie, ich sage jetzt mal, ein Rechner im Keller des Landesbetriebs oder wo? Sie schütteln schon den Kopf. Wo sind die Daten? Wenn mal rein physisch gefragt und ganz naiv.
Ja, ich meine, die Stadt selber hat ja einen großen IT-Dienstleister mit Dataport und die haben ein großes BSI-konformes Rechenzentrum. Da liegt eben auch ein Großteil der Daten und der Systeme und Wir sind selber auch mitverantwortlich für den Betrieb dort, aber eben auch Mitarbeiter und Mitarbeiter von Dataport. Und wir schauen gemeinsam, dass die Systeme rund um die Uhr laufen. Es gibt natürlich immer mal Ausfälle oder Updates, die man fahren muss, wie das so ist im Leben. Aber an dem arbeiten wir da zusammen. Ein Teil, gerade für die Echtzeitdaten, die tatsächlich, die wir bereitstellen, sind alle Open Data. Liegt sogar in der Cloud, in der Microsoft Cloud. Aber das geht eben mit diesen ganzen Latenzen und der, ich sag mal, so einer skalierbaren Infrastruktur nur, wenn man sozusagen solche Cloud-Systeme hat. Ne? Da haben wir, was ich auch, ein paar tausend Schreibprozesse pro Sekunde, wenn man sich die Ampelsignale vorstellt, die da reinprasseln und man kann das abonnieren. Das ist schon heftig und das geht dann nur mit solchen neuen Technologien im Cloud-Umfeld.
Also Hamburg ist da der digitale Bruder der Stadt, digitale Schwester in der Cloud und in einem großen Rechenzentrum, was sich ja, glaube ich, die deutschen Bundesländer gemeinsam teilen, wenn ich das richtig erinnere.
Ne? Genau, ja, das machen wir. Das machen wir mit Schleswig-Holstein und Bremen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen zusammen. Und genau, das stimmt.
Das klingt wahnsinnig spannend und ich kann nur allen empfehlen, einmal auf die Webseite zu schauen. Ich habe so ein bisschen schon mal gestern gemacht in dem Versuchsvortrag, habe mich auch gleich verloren bei den U-Bahn-Tunneln der Hamburger Hochbahn, die dort angezeigt werden und mit Höhen, mit tiefen Profilen, wie tief die liegen etc. pp. Deutlich spannender noch als Google Maps, was Hamburg betrifft. Ein wirklich spannendes Zukunftsprojekt, wo wir jetzt einen kleinen Einblick hatten. Ich danke Ihnen vielmals für diesen Einblick und ja, und wünsche Ihnen weiterhin Erfolg, Ihnen und uns für die Zukunft.
Vielen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie unter abendblatt.de/podcast.